Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin froh, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Bin ich immer gerne. Ich habe eben meine Lieblingsstadt noch besichtigt, bevor ich gekommen bin. Ich bin heute rechtzeitig da gewesen, konnte ich noch ein bisschen die Elbe betrachten und die schöne Altstadt, den dicken Turm, und jetzt bin ich hier. Ja, ich habe ein Thema, da habe ich schon mal drüber gesprochen bei anderen. Und das ist eigentlich ein Thema, das betrifft eigentlich jeden Christen. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Christen gibt, der davon ausgenommen ist. Und das betrifft das Thema Zweifel. Darüber möchte ich heute sprechen, über Zweifel. Zweifel, die im Leben eines Christen auftreten können. Zunächst mal möchte ich eins sagen, dass Gott in seiner ganz großen Liebe zu uns weiß, dass wir Menschen, wir sind nur Menschen, wir sind begrenzt. Und es ist ganz normal, es ist nicht schlimm oder verwerflich, wenn mal Zweifel da sind. Das Schlimmste ist, was passieren kann, wenn man Zweifel hat, dass man denkt, jetzt bin ich kein richtiger Christ mehr und so abkommt von den guten Gedanken Gottes, dass man irgendwann verzweifelt. Aber zunächst möchte ich mal differenzieren. Es gibt zwei Arten von Zweifel, bevor ich mit Bibelstellen komme. Es gibt einmal den unehrlichen Zweifler. Das ist etwas, was hat man besonders bei Ungläubigen. Zum Beispiel, Herodes hört, dass Jesus Kranke heilt, Dämonen austreibt, predigt, Tausende an einem Berg versammelt, ohne dass er groß Werbung machen muss. Vielleicht hat er gehört, er ist auch übers Wasser gegangen und ähnliches. Und was macht dieser Herodes? Muss man sich ja vorstellen, der zweitmächtigste oder mächtigste Mann in der Zeit damals in Judäa, der kriegt sein Hintern nicht hoch und guckt sich den Jesus mal selber live an. Das schafft er nicht. Dafür ist sein Party gefeiert und da tanzt eine Frau und da muss er ein Königreich versprechen und hier wird gesoffen, da wird ein Johannes der Täufer geköpft. Der ist so beschäftigt, der kriegt sein Hintern nicht hoch, um mal Jesus selber live zu sehen. Und dann schickt Pilatus Jesus zu Herodes, der bis zu dem Tag sein Feind war. Komischerweise, als es gegen Jesus geht, werden sie plötzlich Freunde. Auch ein Phänomen, das ich öfters beobachtet habe, schon in der Welt. Wie zum Beispiel Islamisten sich plötzlich mit grünen, roten Leuten oder mit der Regenbogenzosche verbinden können. Da fasst man sich am Kopf, wie das geht. Wenn es gegen Jesus geht oder gegen die Juden, geht das. So, und was sagt Jesus zu dem Herodes? Herodes sagt, ja, tu mal ein Wunder, mach mal. Und dann lesen wir, er redet kein Wort mit ihm. Jesus steht da einfach nur und redet kein Wort mit Herodes. Warum? Weil alles, was Herodes fragte, sagte oder so, der wollte nur bestätigt werden in seinem Unglauben oder in seinem, was weiß ich, mach doch mal ein Wunder, Jesus. Und das war, Herodes war nicht ehrlich und deshalb hat Jesus nicht zu ihm geredet. Und die Zweifel, die Herodes vielleicht hatte, ob Jesus Gottes Sohn ist, wurden nicht besiegt, weil er hat gar kein Interesse gehabt. Oder die Pharisäer, die sehen, wie Jesus einen Gelähmten heilt oder einen Blinden heilt. Die haben nichts Besseres zu tun, als rumzuweinen, weil es gerade Sabbat ist. So. Die machen sich keine Zehntelsekunde Gedanken darüber, dass da ein unglücklicher Mensch erhoben wird aus seiner Not und plötzlich seine Krankheit, seine Sorgen, was das betrifft, los ist. Einmal da jagen sie sogar einen weg. Du bist ganz in Sünden geboren und lehrst uns. Anstatt sich zu freuen, dass ein Mensch gesund geworden ist. Die wollten gar nicht wissen, ob Jesus der Erlöser ist oder nicht. Sie haben ihn einmal gefragt. Sie haben gesagt, sag mal, aus welcher Vollmacht tust du das? So, die wollten ihm dazu verleiten, dass er sagt, ja, ich tue das aus der Vollmacht Gottes und dann hätten sie einen Grund gehabt, ihn zu steinigen. Und das war eine unehrliche Frage. Da sagt Jesus, ich stelle euch auch eine Frage, wenn ihr mir die ordentlich beantwortet, antworte ich euch auch. Der Johannes der Täufer, war das von Gott oder war das von Menschen? Wenn wir sagen von Menschen, dann steinigt uns das Volk. Wenn wir sagen von Gott, wird er sagen, warum habt ihr euch nicht geändert? Die hatten sogar Erkenntnis über ihre Sünde. Die wussten sogar, dass sie sündig waren. Ja, wissen wir nicht. Und sagt Jesus, tut mir leid, dann rede ich auch nicht mit euch. Und ging weg. Einmal heißt es sogar, Jesus sagt, was rede ich mit euch? Das sind unehrliche Zweifler. Das ist kein echter Zweifel, das ist kein echter kein echter Unglaube in dem Sinne, dass einer Probleme hat, das anzunehmen. Das ist einfach ein ganz unehrliches Verhalten. Und hier Jeremia 36, da lesen wir, dass König Jojachin war ein ganz gottloser König, dem wurde das Gesetz Gottes vorgelesen und immer wenn ein paar Zeilen, da war schnell das mit der Messer vom Pergament ab und warf das ins Feuer. So doll war der an Gottes Weisung interessiert. Aber es gibt auch einen ehrlichen Zweifel. Und das ist eher das, worüber ich heute predigen möchte und was wir auch manchmal erleben. Zum Beispiel hat Irmel gerade im Gebet Mädchen erwähnt, die in Pakistan verheiratet werden. Und das ist ja wahrscheinlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus den schrecklichen Dingen, die man manchmal mitkriegt. Wenn wir alles mitkriegen würden, was Gott auf der Erde zulässt, dann würden wir wahrscheinlich sagen, wie kann ein liebender Gott das zulassen? Aber ich hab für mich meinen Frieden damit gemacht. Ich habe gesagt, Gott lässt Leid zu, um noch schlimmeres Leid zu verhindern. Wenn irgendein Leid dazu dient, dass ein Mensch zurechtkommt, dass ein Mensch sich an Gott wendet, dass ein Mensch anfängt, Gott zu suchen, dann ist es immer noch besser, er leidet irgendetwas, als dass er nicht leidet und ewig verloren geht. So, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Warum sollte Gott ein Interesse daran haben? Und ich kann mir auch vorstellen, dass Gott mit diesem Mädchen da was ganz Besonderes vorhat. Vielleicht gibt er dir eine besondere Kraft und vielleicht bekehren diese alten Männer sich dann auch und gehen weinend auf die Knie und ihnen wird klar, was sie da gemacht haben. Das wissen wir alles nicht. Auf jeden Fall hat Gott alles in seiner Hand. Aber man kann seine Zweifel kriegen. Ich habe letztens versucht, eine Waschmaschine zu reparieren, die war unreparabel. Und da war ein riesiges Handtuch drin. Und da habe ich das eine Element da rausgezogen und das Heizelement, das hat noch geklappt nach YouTube. Und dann sah ich das Handtuch. Da dachte ich, ich ziehe mal das Handtuch raus, denn kann ich da besser rankommen. Ja, irgendwann hatte ich das Handtuch so weit draußen und da war das wie Stein, so fest. Und das Ende vom Lied war, die war sowieso kaputt, ich musste oben das aufflexen. Dann habe ich das Handtuch von oben, ging auch. Dann musste ich ganz am Schluss mit Meißel und Hammer dabei gehen. Und dann habe ich es endlich befreit. Und das Handtuch hatte einige wenige kleine Löcher, aber ansonsten war es gerettet. So, da habe ich während der Arbeit gesagt, hey Jesus, ich mache das jetzt zusammen mit dir. Gib mir jetzt die Kraft, dass ich das schaffe. Und dann, warum geht das nicht? Und dann war ich immer genervt. Ich sag, warum lässt Gott das jetzt zu? Was soll das? So. Und man hat ja schon andere Dinge erlebt. Du bleibst mitten auf der Autobahn stehen oder worst case für mich persönlich. Oder man kommt irgendwo hin und da ist Streit plötzlich und man kann da gar nichts für. Man erlebt eine ganz unangenehme Auseinandersetzung von Leuten und da wirst du dann noch mit reingezogen. Irgendwas und dann denkst du, warum lässt Gott das hier zu? Muss das sein? Oder in unserer Gemeindebewegung, aus der ich herkomme, ich habe einen guten Freund, der hat die Tochter des Pastors geheiratet und ich kann von der Frau sagen, die war sowas von mit Jesus unterwegs, die hat Pfadfinderarbeit gemacht, die hat gebrannt für Jesus und die ist jetzt vor 2 oder 3 Jahren, in den 50ern war die, ist sie an Krebs gestorben und hinterlässt einen trauernden Ehemann. Und dann sehe ich andere, Christen, die links sind, die lügen, die hinterm Rücken reden, die Leute abzocken, die finanziell Sachen schädigen und du denkst, die blühen und wachsen. Da komme ich mir vor wie David, der betete in seinem Psalm, ich sehe den Gottlosen, wie er gedeiht und wächst. Und lohnt es sich überhaupt, den Weg mit dir zu gehen? Und dann sagt David aber über sich selber, ich habe das in Unvernunft gesagt. Weil Gott weiß ganz zum Schluss, was am Ende der Fahnenstange kommt. Und man kann das auch so sehen, dass diese Schwester jetzt beim Herrn ist, die ist schon in der ewigen Herrlichkeit. Und ihr Witwer, der ist sehr aktiv jetzt als Bezirksleiter da und er hat ganz viel um die Ohren und geht mit Kraft und mit Zuversicht nach vorne, trotz seiner Trauer. Aber man kann da schon zweifeln. Und einer der größten Angriffspunkte von Zweifeln ist, wenn man mit irgendeiner Sünde nicht zurechtkommt. Du weißt ganz genau, ich weiß ganz genau, Fritz Norbert, Susi, wer auch immer, geht den Weg mit Jesus. Und dann kommt das so, wie es im Römerbrief heißt, das Gute, was ich will, das kann ich nicht. Und das Böse, was ich nicht will, das überfällt mich wieder und ich mach's wieder. So, bei den Männern ist das häufig Pornografie oder Wutanfälle oder Spielsucht oder was weiß ich. Und bei Frauen sind es vielleicht andere Sachen in erster Linie. Aber jeder Mensch hat ja so Sachen, mit denen er nicht so ganz klarkommt. Jeder. wenn ein amerikanischer oder Prediger kommt und sagt, ich habe völligen Sieg über die Sünde, der lügt. Er hat das schon damit, dann hat man schon eine Sünde bei ihm schon mal konstatiert, die Lüge. Aber es gibt die Möglichkeit, dass man das immer besser in den Griff kriegt. Und das passiert oft auch in Prozessen. Das geht oftmals nicht nur so wie bei Paulus, bub, und dann ist er bekehrt, fällt er zu Boden und das Licht strahlt und die Stimme spricht zu ihm, sondern es gibt auch Prozesse. Ich habe Leute kennengelernt, die haben in Prozessen das Rauchen sich abgewöhnt zum Beispiel. Oder sind in Prozessen frei geworden vom Alkohol. So früher hieß es immer, ja, ganz klarer Cut, das ist auch das Beste, was man machen kann, wenn man einen klaren Cut macht mit der Sünde. Aber manchmal ist das nicht so einfach. Oder Leute haben Antidepressiva und irgendwie kann das ja kein Dauerzustand sein, wenn man über viele Jahre Antidepressiva nehmen muss. Und dann gibt es Leute, die haben das dann mit Gottes Hilfe ausgeschlichen. Und andere sind von einer Sekunde zur anderen frei geworden durch ein Gebet. Es gibt beide Möglichkeiten. Aber man kann zum Beispiel, wenn man das so beobachtet von außen, kann man echt denken, so wie kann das angehen, dass es manchen Christen so schlecht geht und andersrum, da gibt es Unbekehrte, die sind böse, die sind nichtswürdig, die haben kein Verständnis für andere und denen geht's scheinbar gut. Aber wie David schon sagt, das hat er in Unvernunft gesagt. Jetzt lese ich mal ein paar Bibelstellen vor und ich möchte auch von der Bibel her die Lösung denn anbieten können. Apostelgeschichte 11, Vers 12. Der ist Petrus, der kriegt plötzlich den Auftrag, zu den Römern zu gehen und mit denen zu beten. Ich bin ein Jude, ich kann auch nicht zu den Römern da gehen, das geht nicht. Und dann hat er ja diese Vision mit dem Tuch, das runtergelassen wird. Und dann sagte er, der Geist sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen, nämlich den Römern, und nicht zweifeln. Also hat der Heilige Geist ihnen direkt gesagt, zweifel nicht. Er kriegt den Auftrag und er soll nicht zweifeln. Das heißt also, er war in der Versuchung zu zweifeln. Wenn du und ich, wenn wir von Gott einen Auftrag kriegen, zu einer Person zu gehen, mit der zu reden, oder zu einer Gruppe von Personen, oder wir sollen irgendetwas jemandem schenken, um ihm eine Freude zu machen, oder was auch immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dann ist man so dabei, zu überlegen, wie man das macht, und plötzlich kommt Zweifel. Ja, vielleicht ist das doch nicht von Gott. Was soll der von mir denken? Nachher denkt er, ich will ihn hier in den Hintern kriechen oder so. Oder und dann ist man überlegen. Und bestimmt hat man das auch schon mal erlebt, dass man irgendwas Gutes, was Gott einem gesagt hat, was man machen soll, dann nicht gemacht hat, weil man zu doll gezweifelt hat. Matthäus 21, Vers 21. Jesus antwortete, das steht auch in Markus 11, Vers 23, da redet er von einem Feigenbaum. Ich habe mir das mal versucht vorzustellen. Das kann man bestimmt mit IT, mit KI heute gut darstellen. So, da ist ein Feigenbaum und ich sage, komm, Feigenbaum, ab mit dir, verpflanz dich mal im Mittelmeer. Und dann macht er, tschupp, er fliegt durch die Luft, setzt sich ins Mittelmeer und egal wie die Wellen sind, er steht schön eingepflanzt im Wasser. Also nicht im Meeresboden, sondern im Wasser. Bleibt auch immer gerade stehen. Wie soll das gehen? Ist doch ehrlich gesagt völlig verrückt. Jesus, kannst du nicht ein vernünftiges Beispiel nehmen? Warum nimmst du so ein völlig verrücktes Beispiel? Und dann sagt Jesus, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr so etwas nicht nur mit dem Feigenbaum tun. Vielmehr werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich auf und wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Ich habe manchmal gedacht, ich lebe in Ostholstein und da ist es ja einigermaßen hügelig. Aber ich liebe ja die Berge. Und da habe ich schon mal gedacht, wie das so wäre. Ich würde jetzt sagen, zur Ostsee, die ist ganz flach. Ostsee, fräst mal so einen Berg aus von 500 Meter Höhe, so bupp, dreh dich um und versetz dich jetzt da an einer besonders flachen Stelle. Und dann würde ich noch irgendwelchen Bäumen sagen, die sollen dann Wald bilden. So. Völlig verrückt. Wenn ich Glauben hätte, würde das gehen laut Jesus. So. Ich glaube, dass Jesus, nein, also ganz ehrlich, ich glaube, das geht tatsächlich. Ich glaube, wenn das dran ist, dass irgendein Christ, vielleicht ist er in einem fremden Stamm, in einem fremden Volk, und die sagen, und da kommt der Häuptling jetzt oder der oberste Typ da, der sagt, ich glaube nur an deinen Jesus, wenn du diesen Berg da vorne ins Meer da reinsetzt. Oder wenn du den Feigenbaum oder den Urwaldbaum da vorne, und dann würde das auch gehen. Da bin ich ganz sicher, dass Gott das kann. Sind wir uns einig? Gott kann das. Gott kann das Rote Meer teilen, er kann den Jordan teilen, dass der eine Hälfte abfließt, die andere Hälfte bleibt stehen. Er kann das machen, dass Petrus über das Wasser geht. Er kann ein Ohr, das abgehauen ist, wieder ranmachen, dann kann er das auch. So, aber ich glaube, dass Gott, dass die tiefere Aussage von dieser Bibelstelle ist, dass wenn wir einen Berg von Schwierigkeiten vor uns haben, die uns zum Zweifeln bringen, dass wir zu diesem Berg von Schwierigkeiten dann sagen dürfen, im Namen Jesus hebe dich hinweg. Und ich glaube, dass das ein legitimes Gebet ist. Ich glaube, dass es auch andere Gebete gibt. Herr, bitte, mach dies und jenes. Und Herr, danke. Das ist ganz wichtig, dass wir auch danken. Oder das Lobpreisgebet. Aber ich glaube, dass es in bestimmten Situationen ein legitimes Gebet ist, wenn wir mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, Probleme, weg mit euch. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wusste ich auch nicht. Im griechischen Urtext oder im Urtext jedenfalls steht, dass wir die Sorgen auf Jesus werfen sollen. Da hat meine Schwester in Preetz gesagt, wenn du sie unbedingt haben willst, dann hast du sie. Aber im Grundtext steht nicht werfen, sondern schleudern. So, ne, ich soll die Sorgen nehmen und als Kreuz flatschen. So. Und genauso können und dürfen und sollen wir bei Situationen, die aussichtslos sind, so ein Gebet sprechen. Das ist nicht verkehrt, das ist richtig. Wir haben mal eine Situation gehabt, ich habe gerade gesagt, das ist für mich total schlimm, mit dem Auto auf der Autobahn stehen bleiben oder so. Jeder Mensch hat so seine Triggerpunkte. Wir waren mit den kleinen Kindern auf dem Weg nach Spanien. Ich glaube, es war noch Nordfrankreich. Die Pyrenäen waren schon in Sichtweite, Südfrankreich. Es war super heiß, es waren keine Bäume. Da war eine Autobahnraststätte und das Auto blieb stehen. In der glühenden Sonne mit drei quakeligen Kindern. Ich hielt das Auto an, das ging noch, ich hatte einen Parkplatz da oder ich konnte mich hinstellen und war völlig verzweifelt. Was machst du jetzt? Und dann habe ich irgendwie ein verzweifeltes Gebet zum Himmel geschickt. Dann hält ein Wagen neben mir, ein Deutscher steigt aus. Na, habt ihr Probleme mit dem Motor? Mach mal auf. Ja, das ist das und das, ich mach das mal kurz. Nach 5 Minuten konnten wir weiter fahren. Halleluja. Ein Freund von mir ist mit seiner Harley Davidson letztens aus unserem Hauskreis einer nach Hannover oder die Ecke da unten gefahren, hält auf einem Waldparkplatz an, will wieder starten, das Ding ist neu, kein Werkzeug, nichts, völlig verzweifelt, hält ein Auto neben ihm, ich habe auch eine Harley, lass mal gucken. Und dann, ja, guck mal, und dann haben sie ihn angeschoben und dann konnte er wieder fahren und seitdem hat er keine Probleme mehr damit. Sagte, die hat er hergeschickt. Wirklich. So. Das sind so Situationen, da ist man total auf die Hilfe des Herrn angewiesen und da dürfen wir so verzweifelt auch beten. Jakobus 1,6. Derjenige, der um etwas bittet, steht im Jakobus 1, Vers 6, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Jakobus fordert uns hier auf, im Glauben zu bitten. Das heißt also, wenn ich Zweifel habe, habe ich die Möglichkeit, Kraft meiner freien Entscheidung, mich für Glauben oder Zweifel zu entscheiden. Das hat mit Gefühlen gar nichts zu tun, gar nichts, null. Wenn das so wäre, wären wir ganz arm dran alle. Aber ich kann sagen, im Namen Jesus, bitte, lass diese Situation jetzt gehen, ich vertraue dir einfach. Ja? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie du das jetzt machen wirst. Die Situation ist so, dass ich das nicht durchschauen kann, aber ich vertraue dir. Und wir haben schon öfters solche Situationen gehabt. Ich bin einigermaßen guter Handwerker. Ich sag mal, für den Hausgebrauch reicht das. Aber jetzt nicht der super, super Crack. Und dann habe ich in meinem Carport habe ich eine Werkbank gebaut und ich hatte lauter so dicke Pfähle noch und dickes Holz, das konnte ich mir zurechtlegen. Und da muss ich echt sagen, ich habe gesagt, Herr, du bist der beste Zimmermann der Welt. Und ich möchte, dass du mir jetzt einfach hilfst, ganz kreativ. Das war kein verzweifeltes Gebet, es war einfach ein Gebet im Glauben, so sag ich mal. Und du siehst, ich habe hier ganz viel Holz rumliegen und so, ich möchte das wirklich so zusammenstückeln, dass das gut wird. Dass das wirklich eine vernünftige Sache wird. Und dann muss ich euch echt sagen, ich musste nur ganz wenig absägen, bei einem Holz brauche ich gar nicht absägen. Das eine passte ganz genau. Dann hatte ich noch ein anderes Möbelstück, das konnte ich ganz genau daneben machen, das passt, das war alles stimmig. Ich habe total gestaunt, während ich am Arbeiten war. Und nicht nur die Werkbank ist fertig geworden, sondern auch die anderen Regale und so weiter. Und die Werkbank ist jetzt so, da kann sich jetzt auch ein Elefant draufsetzen. Das ist richtig stabil. So. Da habe ich gemerkt, dass Gott im Alltag ganz kreativ mit uns zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das bei meiner letzten Predigt schon mal erzählt habe. Da war einer, der, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat zu einem Prediger gesagt, du, wenn ich im Wald bin, dann möchte ich ja beten, aber dann höre ich eine Motorsäge und dann muss ich unbedingt wissen, was das für eine das ist. Ist die von Husqvarna, ist die von Einhell? Und dann höre ich einen Trecker und dann muss ich unbendingt wissen, ist das ein John Deere oder ein Fendt oder was? Und dann bin ich abgelenkt. Der sagt, da ist doch gar kein Problem. Geh mit Jesus dahin und guck dir das an, ob das eine Husqvarna ist. Und guck dir den Trecker mit Jesus an. Oh, das ist eine gute Idee. Und der Prediger sagte dann noch, wir können alle Dinge des Alltags, ob wir gerade Kuchen backen oder ob wir gerade fegen oder ob wir gerade das Auto waschen oder so, können wir doch alles mit Jesus zusammen machen. Selbst wenn ich meine Frau, die arbeitet im Rechnungsbüro, selbst da kann sie sagen, Herr Jesus, gib mir jetzt die richtigen Gedanken. Und der eine Prediger sagte mal, viele Christen lassen Jesus aus ihrem ganzen Alltag raus. Die haben da nur so heilige Höhepunkte, mal Bibel lesen, mal beten, mal Gottesdienst, mal Hauskreis, aber mach doch dein ganzes Leben mit Jesus. Jesus ist immer da. So, das fand ich ganz hilfreich, auch für mein Leben. Der zweifle nicht, jetzt kommt's, denn wer zweifelt, ist wie eine Meereswoge, die vom Wind hin und her getrieben wird. Und die Meereswoge, die flatscht mal dahin und mal dahin. So wie manche Politiker oder wie manche Mainstreamer oder so, die mal sagen mal das, dann meinen sie das und so sollen wir Christen nicht sein. Wir sollen klar sein und gerade sein. Römer 4, Vers 20. Abraham zweifelte nicht an Gottes Verheißung, nämlich, dass er einen Sohn bekommen wird, sondern wurde im Glauben stark und gab Gott die Ehre. Der hat eine Entscheidung getroffen. Gott hat sich die Mühe gemacht, da kamen ja drei Leute dazu ihm. Viele sagen, das war Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die haben ihm ja auch die Vernichtung Sodoms angekündigt. Und unter anderem haben sie dann beim Essen gesagt, du wirst in einem Jahr einen Sohn haben. Und er war 100 oder fast 100 und seine Frau war auch schon in den 90ern irgendwie. Und wir alle wissen, dass das bei Tieren und bei Menschen nicht funktioniert. Das kann ich mir, das ist vorbei. Und das hat Sarah auch gewusst und lachte dann auch hinterm Zelt, als sie das hörte. Sie kriegte, während sie da das Essen machte, kriegte sie das mit. Und sagt der Engel, warum hast du gelacht? Ich habe nicht gelacht. Dann lügt sie den Herrn auch noch an. Doch, doch, du hast gelacht. Und deshalb wurde er Isaak genannt. Du hast mir ein Lächeln zubereitet. Das war der Sohn der Verheißung. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, den Glauben von Abraham, dass er, obwohl er ganz genau wusste, dass das nicht geht, dass das eigentlich nicht mehr funktionieren kann, dem Herrn vertraute. Und dann hat er später dem Herrn nochmal ganz doll vertraut, ganz doll, als er seinen Sohn mitnahm und er sollte ihn opfern auf dem Berg Moria. Das ist, ich glaube, in Jerusalem ist das ein Ort. Und in letzter Minute hat der Engel des Herrn gesagt, so stopp, ich wollte nur mal sehen, ob du gehorsam bist. Wir wollen so eine heidnischen Sachen nicht machen. Ich wollte nur mal sehen, ob du gehorsam bist. Mein lieber Mann, also da bin ich ja noch hunderte von Kilometern entfernt von so einem Glauben. Aber er hat eine Entscheidung getroffen, zu glauben. Er hat eine ganz klare Entscheidung getroffen, ich werde dem Herrn vertrauen. Und ich glaube, im Hebräerbrief steht das, er hat sogar gedacht, wenn er ihn tötet, seinen Sohn, dann macht Gott ihn eben wieder lebendig. Also es war für ihn kein Thema. Obwohl es bestimmt nicht ganz so einfach war. Und er hat seine Frau ja auch nicht gesagt, was er vorhat. Er hat einfach nur gesagt, wir wollen Opfer bringen und so und lass mal, ist gut jetzt. Und dann sind sie losgezogen. Und seinem Sohn hat er auch nicht erzählt, was er vorhat. Das war eine ganz harte Glaubensprobe. Aber er hat seinen Zweifel besiegt und hat vertraut. Und meine einzige Erklärung ist, wie sowas geht, durch eine freie Entscheidung. Wir müssen manchmal gegen die Logik und gegen äußere Umstände uns entscheiden. Damit meine ich aber nicht, dass wir hyperventilieren sollen. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Das ist noch aus den 80ern so. Da rannten sie alle rum mit diesen ganz schicken Klamotten und jeder musste ein dickes Auto haben und du bist nur gesegnet, wenn du immer gesund bist und was weiß ich alles. Was da so und du musst reich sein, wenn du Jesus hast und so. Mittlerweile sind ja viele hart oder weich gelandet. Und da war auch ein deutscher oder amerikanischer Prediger in Afrika. Irgendwo, keine Ahnung, ich habe die Geschichte nur gehört. Und Da hat sich dann einer von aus so einem Dorf da auf pumpendickes mit Mercedes gekauft und war danach pleite. Aber wenn du da pleite bist, ist das was anderes als hier pleite sein. Da kann das Verhungern bedeuten oder so. Ja, und dann sagt er, Gott, ich will Gott vertrauen. Ich proklamiere, dass ich das Geld bekomme. Das hat er aber nicht gekriegt. Das war kein Glaube, das war einfach nur Vermessenheit und Dummheit. So, das meine ich damit nicht. Ich meine damit wirklich reale Situationen. Aber es kann zum Beispiel sein, dass jemand, den wir sehr lieben, krank ist, dass wir oder ein Problem hat auf der Arbeit oder irgendwas. Gestern der rief mich oder schickte mir ein Freund eine Botschaft. Der ist gerade in Südostasien und die missionieren da und die fliegen mit ganz kleinen Flugzeugen von A nach B. Und er sagt, ich habe so eine Angst vor so kleinen Flugzeugen, betet für mich. Beten wir auch dafür. So. Er setzt sich dem aus, um die Menschen da zu erreichen, aber so richtig froh darüber ist er nicht. Das kann sein, dass Gott mal sowas verlangt. Und dann dürfen wir gerne dem Herrn vertrauen und glauben. Und auch in den ganz kleinen Sachen des Lebens. Wer hat sie nicht schon gehört, diese Zeugnisse von den Parkplätzen? Ich höre das immer wieder. Dass Leute sagen, ich bin da in der Stadt, ich habe es auch schon ganz oft erlebt. Du bist da irgendwo, jetzt sagt einer, der musste in Hamburg, musste er etwas abholen mit einem Kleinlaster zur Hauptverkehrszeit. Er hat gesagt, Herr, bitte, bitte, gib mir einen Parkplatz. Ich weiß, es gibt da keine Parkplätze, aber gib mir trotzdem einen. Ich muss da stehen, ich muss den Wagen aufmachen, ich muss abladen und beladen, es geht nicht anders. Da kommt er dahin, bumm, wird ein Parkplatz frei und er fährt da rein. Ich habe sowas oft schon gehört und das ist Gott, das ist Gottes Handschrift. Ja, und ich auch selber auch schon. Ja. Ja, ich meine, ich wollte damit nur sagen, wir können mit großen und kleinen Dingen zum Herrn kommen. Römer 10, Vers 17. Ihr macht gerade was richtig. So kommt der Glaube aus der Predigt. Ihr seid hier. Die Predigt aber aus Gottes Wort. Da hat ein Berliner Prediger mal was ganz Gutes gesagt. Der sagte, ihm ist einfach mal klar geworden, dass er nicht bis zum Wochenende warten muss und auch nicht bis zum Hauskreis. Er kann seinen Glauben täglich stärken, indem er in der Bibel liest. Ich glaube, das ist hier nicht so das Problem, aber da wo ich jetzt im Augenblick relativ viel predige, da sind einige Leute, die sind jetzt erst dabei, die sind teilweise in eurem Alter, teilweise jahrelang schon Christ und da sind jetzt öfters welche zu mir gekommen und haben gesagt, ja, ich habe jetzt angefangen, in der Bibel zu lesen. Ich so, oh Mann, ja, preis den Herrn. So, es wird aber auch Zeit. So, wenn man, da habe ich auch gefragt. Ich habe in die Gemeinde reingefragt. Ich sage, wie redet Gott zu uns? Und dann kam ja durch Träume, durch Visionen, durch andere Menschen. Ja, alles richtig. Auch mal durch einen Engel, wenn es sein muss, Maria technisch. Oder auch mal durch einen Esel, denk an Biliam. Und ich selber habe das Zeugnis gehört von einer Frau aus Süddeutschland. Da ging das um irgendwas und da saß ein Rabe am Fenster und sagte immer irgendwas so. Und dann war sie, oh ja, ja, alles klar, muss ich machen. So, für Gott kein Problem. Die Eselin von Biliam hat ja auch mit ihm gesprochen. Und für Gott kein Problem. Aber ich habe gesagt, was ist, und dann waren sie alle fertig so. Ich sage, ja, aber das Wichtigste, Ach ja, die Bibel. Ich sage, habt ihr bestimmt auch schon erlebt, wenn man in der Bibel liest, ich habe das ganz oft erlebt, dass ich plötzlich durch das, was ich gelesen habe, Wegweisung bekommen habe für die nächsten Schritte. Und ich plötzlich wusste, aha, in die Richtung geht das. Plötzlich wurde mir das durch das, was ich gelesen habe, klar. Und es gibt auch noch andere Dinge, es gibt allgemeine Dinge. Ich kriege einen Arbeitsplatz angeboten oder mir will einer ein Auto verkaufen, aber das ist alles nicht so ganz koscher oder irgend so eine Sachen. Und da weiß ich von der Bibel her schon, nee, lass da die Finger von. Wenn das nicht ganz sauber ist, ist es gut, die Finger davon zu lassen. Und dann muss ich noch nicht mal ein besonderes Bibelwort haben, sondern da reicht schon ein allgemeines Wissen. Aber manchmal gibt Gott auch direkt Wegweisung. Der Pastor von der Gemeinde, wo ich mich bekehrt habe, der kommt aus dem Saarland und dann war er lange Zeit im Schwäbischen. Und dann kriegte er durch die Bibel das Wort, lange genug seid ihr um diese Berge gezogen, mache dich auf nach Norden. Und er hatte vorher intensiv gebetet, Herr, gib du mir direkt ein Zeichen, soll ich nach Norden oder soll ich hier bleiben? Und dann hat Gott ihn nach Kiel geschickt und in Kiel waren Waren nur Christen in der Gemeinde und wenige. Und da hat er 2 oder 3 Jahre gebetet. Gib mir einen aus der Welt, einen, der sich bekehrt. Und dann hat sich einer aus der Welt bekehrt. Der hat mich dann zum Herrn geführt und eine Menge andere. Und dann haben sich immer mehr Leute auch bekehrt. Aber das Erste war, Gott hat durch ein Bibelwort zu ihm geredet. Deshalb, der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Matthäus 28. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Jesus ist jetzt gerade auferstanden. Und Sie sehen ihn. Er ist auch durch die Wand durchgegangen. Das habe ich mal in einer anderen Gemeinde erklärt. Theoretisch ist das möglich. Wenn alle Atome stehen bleiben und alle Atome von der Wand da auch stehen bleiben, dann würde das ganz leicht gehen, dass du da durchgehen kannst. Da würde man einen auch nicht mehr sehen. Weil man sieht uns deshalb, weil die Dinger drehen sich so schnell. Guck mal hier. So. Ihr seht da was in der Mitte, ist nur durchsichtig. Und wenn das noch schneller geht, ist das nicht mehr durchsichtig. Müssen wir mal Propeller angucken vom Flugzeug oder so. So, wenn das alles aufhört, sich zu drehen, könnte man durch die Wand durchgehen. Könnte. Jesus kann das. So, die haben den Jesus also schon in mehreren Aktionen erlebt, auch wie er übers Wasser läuft, wie er Tote auferweckt. Und jetzt passiert Folgendes. Als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Wie geht das denn jetzt? So, Zweifel ist also was ganz Menschliches, was ganz Natürliches. Das liegt uns, das ist eine menschliche Eigenschaft. Eine Eigenschaft, die von der Seele kommt. Der Geist zweifelt nicht mehr. Wir sind ja Körper, Seele, Geist. Aber die Seele dominiert oftmals und dann ist Zweifel da. Und dann müssen wir uns nicht den Kopf zerbrechen, aber wir dürfen gegen den Zweifel angehen. Matthäus 14, 31. Als Petrus sinkt, redete Jesus reckte sofort die Hand aus, ergriff ihn, den sinkenden Petrus nämlich, und sagte zu ihm, O du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Die Frage war berechtigt. Man muss sich ja vorstellen, also Petrus ist ja noch viel besser wie die anderen. Die anderen, die bleiben im Boot sitzen und gucken nur und rudern. Petrus sieht, wie Jesus auf dem Wasser geht und sagt, Herr, wenn du willst, das war auch richtig. Er ging nicht einfach ins Wasser oder aufs Wasser, sondern er fragte Jesus, das ist in Ordnung. Kann ich das auch? Ja, komm. Und dann fängt Petrus an, aufs Wasser zu laufen. Wir wissen gar nicht, wie weit. Das würde man so lange schätzen, gleich sehen, vielleicht ist er 20 Meter, ich glaube, wer weiß. Und dann hat er den Wind und die Wellen und dann plötzlich wurden ihm die äußeren Umstände klar. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß nicht, als ich klein war, da haben wir immer Bugs Bunny oder diese uralten Zeichentrickfilme gesehen. Flitzt da der Kater Carlo hinter der Maus her, die Maus versteckt sich, der Kater Carlo springt vom Hochhaus runter und ist in der Luft und guckt so und dann merkt er, wo er ist und dann fliegt er rum. So. Habt jeder bestimmt schon mal gesehen. So, dass sie im Moment in der Luft sind und gucken und dann merken sie erst, wo sie sind. So, und so kam das, war das bei Petrus ein bisschen. Plötzlich merkt, was mache ich hier überhaupt? Und dann sank er. Und dann hat Jesus ihn rausgezogen und hat gesagt, du Kleingläubiger. Aber immerhin hat er schon erste Schritte gemacht. Das muss man ja auch sagen. Judas 1, Vers 22, das betrifft die, die die Zweifel schon ganz gut im Griff haben. Erbarmt euch oder auch nehmt euch derer liebevoll an, Klammer zu, die zweifeln oder, Klammer auf, im Glauben unsicher geworden sind, Klammer zu. Das heißt also, wir dürfen uns nicht über die erheben, die vielleicht noch mit ganz trivialen Dingen Zweifel haben. Ich habe wirklich die letzte Zeit öfters Gespräche mit Christen gehabt, die an ganz elementaren Dingen zweifelten. Und dann habe ich über diese Dinge nachgedacht, habe gesagt, ja, pass mal auf, so und so. Und habe versucht, die zu verstehen und sie da abzuholen, wo sie sich befinden. Und nicht irgendwie, so, wie kannst du nur so viel Zweifel haben? Wie kann das nur angehen? Mann, du bist doch erwachsen und reiß dich mal zusammen. Nein, ich habe dann versucht, mit Freundlichkeit und mit Verständnis denjenigen da abzuholen, wo er steht und seinen Glauben versucht zu stärken. Übrigens, man kann den Glauben stärken und man kann ihn schwächen. Ihr kennt auch alle die Geschichte, wie 12 Kundschafter im Auftrag von Mose das gelobte Land schon mal vorerkunden sollen. Und dann sehen sie da unglaubliche Weintrauben und sie sehen ein Land. Wir gucken jetzt immer Israel mit Aline, das ist eine witzige Sendung, die zeigt die ganzen biblischen Orte und da merkt man erst, wie schön Israel ist. Und das ist ja nicht nur alles Wüste, da gibt es ganz viel, jetzt wieder ganz viel Wald und ganz wunderschön. Und Sie müssen euch vorstellen, die sind 40 Jahre, noch gar nicht so lange in der Wüste gewesen, das war vor den 40 Jahren. Aber sie kommen jetzt aus der Wüste und kommen jetzt nach Israel rein und sehen diese ganzen, diese schöne Landschaft, diesen fruchtbaren Boden. Sie sehen den Jordan und alles und sie sehen aber auch die Riesen, die da wohnen. Und jetzt kommen die 10 Kundschafter zurück und machen das Volk irre und sagen, das schaffen wir nie. Also mit anderen Worten, dass wir aus Ägypten rausgezogen sind, dass das Meer sich geteilt hat, alles Irrtum. In Wirklichkeit hat Gott uns verkohlt und jetzt stehen wir hier im Regen oder besser gesagt in der Sonne. Und das schaffen wir nie. Und Josua und Kaleb zerreißen ihre Kleider. Seid ihr irre? Wir werden das schaffen. Wir werden sie besiegen. Wir werden das Land erobern. Sie machen Glaubensaussagen, aber die anderen sind in der Überzahl. Und Josua und Kaleb werden ganz knapp nicht gesteinigt durch den Unglauben und die Zweifel, die gesät wurden. Und dann, das habe ich dann später erst gelesen, sind diese 10 sind ganz schnell gestorben und auch alle Leute, die sich entschieden haben, wir wollen das gelobte Land nicht einnehmen, die haben aber Kinder gekriegt, dann zogen sie weiter in der Wüste und nach 40 Jahren waren die dann so weit, dass die neue Generation so herangewachsen war und die wollten dann ins gelobte Land und haben sie ja auch gemacht dann. Aber da kann man sehen, man kann Glauben stärken oder auch Glauben schwächen. Mir fällt jetzt gerade keine Situation ein. Doch, ich hab auch schon Situationen gehabt, da war ich im Zweifel und da war ich nicht so gut drauf und dann kam irgendjemand und sagte zu mir, vergiss es, das wird sowieso nichts. Lass das mal. Hat meinen Unglauben noch bestärkt. So, und da sagt die Bibel, da sollen wir nicht hinhören, das sollen wir nicht annehmen. Wenn einer mir vernünftige Argumente gibt, ich will im Glauben irgendwas annehmen, so wie dieser Schwarze da, den Daimler, den nehme ich jetzt im Glauben in Anspruch. Und da kommt jetzt ein vernünftiger Bruder und sagt, du, lande mal wieder und lass das mal. Ne? Dann ist das vernünftig, das meine ich nicht. Ich meine aber, wenn ich wirklich gerade Zweifel habe an Gottes Güte, an Gottes Gnade und jemand kommt noch und bestätigt das noch, dann sollte ich da lieber die Ohren zumachen. In Psalm 22, Vers 1 sagt David prophetisch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne. Und in Matthäus 27, Vers 46 steht, um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama, asabtani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also David hat da prophetisch die Kreuzigung Jesu und sein Leiden am Kreuz prophetisch vorhergesehen und da ist mir eins klar geworden. Jesus fragte doch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das nicht eine komische Frage? Er hat doch vorher mit Vater, Sohn, Heiliger Geist hatten das besprochen. Viele Jahre, Millionen waren sie sich klar darüber, dass es die einzige Möglichkeit, die Menschheit zu retten, wenn Jesus ans Kreuz geht. Und plötzlich sagt er, warum hast du mich verlassen? In dem Moment kann man sagen, Jesus hatte Zweifel oder er hat ja die ganze Sünde auf sich genommen und er war völlig fertig mit der Bereifung. Und auch als er im Garten schon gebetet hat, wenn es irgendwie geht, nimm das von mir. Obwohl das auch vorher klar war, das geht nicht anders. Trotzdem sagte er, so, da ist mir eins klar geworden, der ist auch für unsere Zweifel am Kreuz gestorben. Auch unsere Zweifel hat er getragen, nämlich genau da hat er unsere Zweifel getragen. Als er selber verzweifelt war. Der war nicht gut drauf, als er am Kreuz hing. Und er wusste, er muss das durchziehen. Vielleicht hat jeder von uns hat schon mal Situationen gehabt, da hat man etwas getan, was einem gar keinen Spaß macht, was wirklich unangenehm ist. Und das Auto bleibt zum Beispiel stehen im Schneesturm und du musst bis zur nächsten Tankstelle 10 Kilometer laufen. Ob du willst oder nicht, du musst das machen. Das ist ein schwaches Beispiel. Und Jesus wusste, er muss das machen. Und mir ist klar geworden, auch unsere Zweifel dürfen wir auf ihn schleudern. Jesus, du hast am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich fühle mich jetzt auch verlassen. Und du hast das Verlassensein für mich getragen. Du hast das Verzweifeltsein, im Garten geht es immer, nee, auch getragen. Bitte hilf mir jetzt in meiner Verzweiflung. Und dann kann Gott helfen. Ich war ja vor 13 Jahren oder mit meiner Frau mal 2 Jahre getrennt. Ich habe diese Zeit eigentlich nur durchgestanden durch meine Sorgen immer wieder Jesus hinlegen. Er hat mich da durchgetragen. Ich möchte das nicht normal erleben. Und ein Glück sind wir wieder zusammen. Und ein Glück ist das heute viel besser als früher. Aber ich habe diese Zeit nur durchstehen können mit seiner Gnade. Das ging nur mit seiner Gnade. Ich habe das da erlebt, dass er auch im richtigen Moment dann auch einem Kraft gibt. Jetzt vielleicht auch zum Schluss ein bisschen humorvoll zum Schmunzeln. Wie ernähre ich meine Zweifel? Ich habe eine Ausbildung gemacht als Erzieher und da sollten wir, das ging da um Ernährung und um Sport und so, was wir mit Kindern machen wollen. Und da haben alle meine ganzen Mitschüler, ich habe noch mit 60 eine Ausbildung als Erzieher gemacht. Und wir sollten ein Plakat machen und mit allen möglichen Dingen, was man mit den Kindern so macht, damit sie gut raufkommen. So, wie sie sich ernähren sollen, Bewegung und alles. Und ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ich habe ein Plakat gemacht, wie kriege ich mein Kind dick und rund? Wie erreiche ich, dass es niemals Sport macht und so weiter? Und das hat die Lehrerin, ich habe eine 1 gekriegt dafür, ne? Die Lehrerin hat das schon verstanden. Ich habe das einfach nur ad absurdum geführt. Ich habe das umgekehrt gemacht. Ich habe praktisch ein Negativ angefertigt sozusagen. Um zu zeigen, was man eben nicht machen darf. Unter anderem, ich kann mich noch erinnern, wenn du mit deinem Kind zu McDonald's fährst, achte darauf, dass es im Auto sitzen bleibt. Ja, natürlich brauchst du auch das Quengeln, wenn du drin bist, dass du ihm noch einen Burger mehr kaufst, aber überlege, wenn das Kind die 10 Meter vom Auto zu McDonald's reingeht, verliert es so viele Kalorien, das kannst du nicht mit deinem Gewissen vereinbaren. Also sorge dafür, bring ihm lieber gleich mehr mit. So eine Sache. Ja, die haben auch heftig gelacht. So, und jetzt ist so müsst ihr das verstehen jetzt. Wie ernähre ich meine Zweifel? Unaufgearbeitete Wunden, nicht behandeln, unehrlicher Umgang mit mir selber. Murren, immer viel murren, das hilft immer. Israel hat es 40 Jahre lang in der Wüste getan. Das hat Gottes Segen immer erfolgreich abgehalten. Die haben zwar ihr Manna gekriegt, so, aber das war es dann auch schon. Murren ist immer gut. Murren hilft gegen Glauben. Dagegen Josua und Kaleb, naja, die haben diese Lektion bei dem Murren noch nicht irgendwie richtig verstanden. Bitterkeit, das ist immer gut. Bitterkeit, mit irgendwelchen Leuten nicht mögen, rumlaufen mit einer miesen Laune und sich nicht versöhnen, nicht sie aussprechen, das klappt immer. Das nährt den Zweifel, das nährt den Unglauben, das bringt uns schön weit weg von Gott. Was haben wir noch? Ja, nicht vergeben, das ist mit da drin, das versteht sich selber. Ein richtiger bitterer Christ, der vergibt auch nicht. Also wenn einer Zweifel haben will, dann kann er sich das nicht erlauben, Leuten zu vergehen. Das geht gar nicht. Dann Sünde, mit der man sich abfindet. Das ist immer gut. Wenn man eher eine Sünde sich schön redet und sagt, ey, jetzt mache ich das schon so viele Jahre, egal. Mache ich einfach weiter. Kein Problem. Das auch mehr. Hilft auch, Unglauben und Zweifel zu ernähren. Dann ganz wichtig, Desinteresse an Gottes Wort. Weil der Glaube aus der Predigt kommt, ist das wichtig. Nicht in Gottesdienst, nicht in Hauskreis, nicht Bibel lesen, möglichst wenig Gemeinschaft mit Christen, möglichst viel Gemeinschaft mit Gottlosen, die einen vom Glauben abbringen. Das klappt auch immer. Das klappt besonders bei jungen Leuten, wenn sie verliebt sind. Mangelnde Gemeinschaft, habe ich gerade gesagt, kein Gebetsleben und auch wichtig, sich mit negativen Botschaften füllen. Am besten immer ZDF und ARD, da weißt du, du wirst nicht angelogen, das ist die bringen nur die reine Wahrheit über alles und füll dich damit den ganzen Tag, dann wirst du schon sehen. Und zum Schluss, wenn man einer falschen Glücks- und Wattelehre sitzt, dass man irgendwie sich diese komischen Lehren, dass Jesus macht reich, Jesus macht versorgt ein, macht er auch, das ist alles nicht falsch, aber das wird so überbetont und das wird so hochgeblasen und dann erlebt man das nicht und ist total enttäuscht. Wie man den Glauben, den Zweifel besiegt, einfach die ganzen Dinge vermeiden. Und dann klappt das schon. Ich glaube, wir können alle aus Erfahrung berichten, wir haben alle unsere Zweifel. Manche haben Zweifel an Gott selber, manchmal. Und ich zum Beispiel habe manchmal Zweifel, ob ich das schaffe oder ob ich würdig bin oder in so einem Käse. Dem Teufel ist das doch egal, wie er uns knechten kann. Und manche haben Zweifel an ihrer Gemeinde, manche haben Zweifel an ihrem Pastor, manche haben Zweifel an diesem, an jenem. Und das ist alles, was den Glauben runterdrückt. Und wir können mit der Hilfe des Herrn, wir dürfen uns mit unseren Zweifeln an den Herrn wenden und wir dürfen auch mit unseren Zweifeln zu unseren Geschwistern kommen und sagen, du kannst mal mit mir beten, ich bin echt im Augenblick in der Waschmaschine, es geht hin und her und ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehe. Auch das dürfen wir, das sollten wir sogar tun. Und ich finde das auch immer gut, wenn einer mal ganz ehrlich sagt, ich bin gerade in der Glaubenskrise. So ein Christ sind mir viel lieber als einer, der immer so tut, als wenn er nie Probleme hat. Wisst ihr, was ich meine? So, ne? Diese super perfekten. Das ist hier bei euch nicht, aber wir haben sie alle wahrscheinlich schon mal kennengelernt. Diese Leute, die so eine Atmosphäre von Unfehlbarkeit um sich verbreiten. Ich meide die. Ich meide so eine Leute. Ich brauche das nicht mehr. Die sind so, ich bin wie so ein Magnet, so ein negativer Magnet. So, das muss ich nicht mehr haben. Das ist, oder wenn einer nie erzählt, dass er auch Probleme hat oder niemals über sich selber was preisgibt, immer nur den anderen helfen will, dann sage ich so, weiß ich nicht. Wir dürfen Zweifel haben, aber wir dürfen sie auch besiegen. Ich möchte auch mit uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auch für unser Zweifel und unser Unglauben am Kreuz gestorben bist. Und ich habe jetzt auch noch die Bibelstelle vergessen, wo der Vater sagt, heile mein Kind, wenn du was kannst. Und Jesus sagte, was meinst du damit, wenn ich was kann? Und dann rief er in seiner Not, hilf meinem Unglauben. Und wir dürfen zu dir kommen und dürfen dir unseren Zweifel entgegenschleudern. Und wir dürfen dir sagen, hilf meinem Unglauben. Und da, wo wir angefochten werden, da, wo wir Zweifel haben, da dürfen wir uns auf dich stellen, Herr. Da dürfen wir uns auf dein Wort stellen. Und ich danke dir, dass du uns nicht verurteilst wegen unseren Zweifeln und dass die Zweifel auch kein Beweis sind, dass wir keine richtigen Christen sind, sondern die Zweifel sind einfach menschlich, die kommen aus der Seele und wir dürfen sie mit deiner Hilfe durch den Heiligen Geist in den Griff kriegen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr Jesus. Und ich segne jeden Einzelnen hier, wenn solche Angriffe da sind, dass deine Hilfe dann sofort da ist. Amen.